gewesen bin. Und viele der bekannten behandelten Thema waren mir bekannt. Saat und Ernte, Vater und Mutter ehren, Vergebung. Also waren viele Themen, wo ich so dachte, okay, das ist mir bekannt. Einige neue Aspekte, aber eben auch vieles, was ich schon kannte. Aber es gab ein Thema, was mich wirklich sehr tief berührt hat, was für mich auch gefühlt neu war, obwohl es eigentlich ein sehr wichtiges, zentrales Thema ist. Und das ging auch vielen so. Vielen von denen, mit denen ich da unterwegs war, bei dieser Fortbildung, haben am Ende gesagt, das war das Thema, was uns am meisten angesprochen hat. Und das war das Thema Trost. Trost empfangen von Gott. Dass Gott ein Gott ist, der tröstet. Und das ist das Thema meiner heutigen Predigt. Trost empfangen. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen mitnehmen in das, was Gott mir einfach auch zu diesem Thema offenbart hat. Und Trost ist ein Thema, was ganz oft in der Bibel vorkommt. Es spricht uns ganz oft Trost zu. Ich glaube, fürchte dich nicht ist so ziemlich das Häufigste, aber danach kommt dann eben auch schon so diese Zusage, sei getröstet. Ich bin ein Gott, der dich sieht, haben wir gerade gesungen. Auch das ist ja ein Trost, dann zu wissen, okay, ich bin nicht alleine, ich sehe dich. Ich sehe dich in deinem Schmerz, ich sehe dich in deinen Problemen, ich sehe dich auch in deinen Stärken. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und ich habe mal einfach drei Stellen rausgenommen aus der Bibel zum Thema Trost, wo ich denke, wo ganz zentrale Aspekte zum Thema Trost vorkommen. Die habe ich hier auf der ersten Folie. Trost in der Bibel. Jesus sagt in den Seligpreisungen, glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Und Trauer ist so ein Punkt, der uns bei Trost, glaube ich, als erstes einfällt. Ich habe euch ein kleines Impulsbuch mitgebracht. Wer hinterher nochmal reinschauen will, wer in einer Trauerphase ist, ist das ein gutes Buch, wo man einfach nochmal so Impulse zum Thema Trost bekommen kann. Von Andi Weiß und Martina Weiß, Trauer sucht Trost. Gerade eben bei Verlusten und so weiter ist das ein guter Impulsgeber. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Also Trauer und Trost ist naheliegend. Aber wenn wir mal so überlegen, die Psychologie, die definiert 6 Hauptgefühle, Hauptemotionen. Das ist Freude, das ist Trauer, das ist Angst, das ist Wut, das ist Ekel und das ist Scham. Und wenn wir mal überlegen, Freude braucht keinen Trost. Aber was mit Wut? Wenn ich so richtig wütend bin, ist das oft eigentlich auch ein Ausdruck von Hilflosigkeit, von Trauer, von Aggression. Im Grunde braucht auch Wut ganz oft Trost. Angst. Wenn mein Kind ankommt und hat Angst, was braucht es? In den Arm genommen zu werden, getröstet zu werden. Die Nähe, also auch Angst, spricht auf Trost an. Selbst Ekel und Scham. Wenn ich mich schäme, dann brauche ich jemanden, der mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, komm, ist nicht so schlimm. Ich bin bei dir. Ich stehe trotzdem zu dir, obwohl du das gemacht hast, obwohl du nicht da bist, vielleicht was perfekt ist. Letztendlich brauchen alle Gefühle, außer Freude, Trost. Und deshalb ist auch so viel über Trost in der Bibel zu lesen. Weil Gott eben uns in unseren Emotionen ernst nimmt. Weil das ein zentraler Schlüssel ist zu unserem Menschsein, zu unserem menschlichen Leben. Weil es uns als Menschen ausmacht. Und Gott will uns da Trost reinsprechen. Die zweite Stelle, die ich ausgesucht habe, ist aus dem Alten Testament. In Jesaja gibt es, gerade im letzten Teil von Jesaja, gibt es einige Troststellen, wo es dann die Wiedergutmachung, die Rückkehr, wenn es um die Rückkehr geht, die Wiederherstellung Israels. Da gibt es einige Troststellen und die bekannteste ist die Jahreslosung von 2016, die ich euch hier auf die Folie geschrieben habe, ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen eine Mutter tröstet. Ich finde, zum einen zeigt das sehr gut Gottes weibliche Seite. Wenn man dieses Mutterliche, dieses Umarmende, dieses Trösten, dieses Barmherzige, ist da ganz stark mit drin. Und wenn man, zum anderen zeigt es auch die Bedeutung der Eltern für die Kinder, was das Thema Trost angeht. Wenn ihr mal überlegt, was sind die wichtigsten Bezugspersonen erstmal für die Kinder, das sind die Eltern. Und gerade beim Thema Trost ist es ganz oft noch die Mutter. Ich habe mit einer Freundin darüber gesprochen, als wir über das Thema gesprochen haben, die selbst Mutter ist, und die hat gesagt, wenn ihre Kinder echten Trost brauchen, wenn sie sich wehgetan haben, dann lassen sie ihren Mann im Zweifelsfall stehen und rennen in ihre Arme, weil sie den Trost dieser Mutter haben wollen. Und das ist das, was Gott uns zuspricht. Und wenn wir selbst Trost erlebt haben von unseren Eltern, von unserer Mutter, dann ist das ein ganz starkes Bild, glaube ich. Und wenn ihr es nicht erlebt habt, dann könnt ihr das bei Gott finden. Die dritte Stelle, die ich rausgesucht habe, ist eben die Stelle aus 2. Korinther. Das ist die Einleitung zum 2. Korintherbrief. Und ich finde, da wird deutlich, dass jeder von uns in Situationen gerät, wo wir Trost brauchen. Das Leben ist hart, und das ist Gott auch bewusst, dass das Leben hier auf der Erde in einer gefallenen Welt schwierige Situationen mit sich bringt, wo wir Trost brauchen. Und auch wir als Christen erleben immer wieder solche Situationen. Gott hat uns verheißen, wir haben ein Leben in Fülle. Aber Gott hat nicht gesagt, ihr habt ein Leben ohne Probleme. Und so leitet Paulus seinen 2. Korintherbrief ein. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Überlegt mal, wir haben die letzten 2 Wochen gesprochen über Gnade. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Und dazu kommt noch der Gott allen Trostes, der uns tröstet in allen Bedrängnissen. Bedrängnissen, das sind die Sorgen, die Probleme, all die Dinge, die auftauchen, die schwierig sind. Und das ist eben auch nicht nur eine einseitige Geschichte. Der Trost fließt nicht nur von Gott zu uns, sondern es passt zu dem Bild, was Tobi letzte Woche hatte, das tote Meer, wo erstmal nur Salz reinfließt und eben was dann eben tot bleibt. Sondern hier ist es so, auch wir haben eine Aufgabe, auch der Trost soll auch aus uns wieder herausfließen. Das ist der zweite Teil dieses Verses oder der vierte Vers dann eben. Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet sind. Wir empfangen Trost von Gott und erleben ihn als den gnädigen, barmherzigen Gott, den Tröster, der unsere Probleme trägt, der uns nah ist in unseren Schwierigkeiten. Und das können wir dann weitergeben. Das ist das, was auch unsere Rolle ist. Trost auf 2 Ebenen. Einmal den Trost von Gott und dann auch den Trost auf der Ebene von Mensch zu Mensch. Und als wir dann so darüber gesprochen haben auf der Seelsorgefortbildung, da war es dann so, dass einer wirklich ganz nachdenklich wurde und sich meldete und sagte, ich habe jetzt erkannt, wie wichtig das Thema Trost ist, aber im Grunde haben wir in unserer Gesellschaft, fehlt das komplett. Wir haben in unserer Gesellschaft keine Trostkultur. Wenn überhaupt noch, dann vielleicht bei Kindern. Aber bei Erwachsenen wüsste ich nicht, dass wir eine Trostkultur haben. Und ich glaube, das liegt wirklich an unserer modernen Gesellschaft, wo es immer darum geht, effizient zu sein, Leistung zu bringen, zu schauen, dass, get over it, guck, dass du irgendwie mit klarkommst und verdräng es und mach weiter. Und ich glaube, das war in den alten Gesellschaften nochmal ganz anders. Im Judentum gab es die Klagefrauen, die dann rituell getrauert haben, wo man eben auch Trost erhalten hat. Oder das Trauerjahr, was früher auch üblich war, auch in den westlichen Kulturen. Das ist so ein bisschen eine Tradition, die uns auch verloren gegangen ist. Aber auch wir verpassen es oft, Kindern gegenüber richtig Trost zu spenden. Und das sind jetzt, Gott hat ja in der Prophetie von Jesaja gesagt, ich will euch trösten, wie eine Mutter euch tröstet. Und die Sätze, die jetzt so kommen, die ich euch so vorstelle, sind auch Sachen, die ich meinen Kindern immer wieder mal gesagt habe, die dann keinen echten Trost spenden. Ist doch nicht so schlimm. Ach, stell dich nicht so an. Du bist selbst schuld. Wenn du deine Schuhe richtig zugemacht hättest, dann wärst du auch nicht hingefallen. Das sind so ganz typische Sachen, wo wir wirklich einfach den Trost nicht spenden. Auch gut gemeinte, oder es gibt noch Varianten davon. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Männer weinen nicht. Bis du heiratest, ist alles wieder gut. Nicht wirklich hilfreich, oder? Also für mich nicht, finde ich. Die Zeit heilt alle Wunden. Ja, tut sie das? Manche vielleicht, aber ich glaube, die wirklich tiefen Wunden, die wirklich zählen, heilt die Zeit nicht. Auch gut gemeinte Erklärungs- und Lösungsversuche bieten eigentlich keinen Trost. Wenn dein Kind das Lieblingsspielzeug kaputt gegangen ist und es steht jetzt vor dir und sagt, Mama, ja, kaputt, dann hilft es nicht zu sagen, ach komm, kaufen dir Neues, hast ja bald Geburtstag. Es geht wirklich darum, in dem Moment einfach diesen Trost zu spüren. Oder der Lieblingspullover ist dreckig geworden und irgendwie wollte zu Oma fahren und hat ganz toll. Aber dann morgens beim Frühstück, ich weiß nicht, ob das bei uns nur passiert, aber vielleicht auch bei anderen. Und dann muss das Kind sich umziehen. Und dann sagen die Eltern, ach komm, steck mal in die Waschmaschine und morgen ist er wieder wie neu. Ja, aber es geht gerade um was anderes. Es geht gerade eigentlich um, Trost hat ganz viel mit Beachtung, mit Aufmerksamkeit, mit Zuwendung, mit Nähe zu tun. Ich glaube, das ist das, worum es geht. Und ich glaube, deshalb ist auch dieses Pusten so erfolgreich. Kennt ihr das? Ich bin hingefallen, ich habe mir wehgetan. Mama oder Papa müssen pusten. Ich glaube jetzt nicht, dass das so medizinisch schon einen ganz großen Effekt hat. So, ne, die kalte Luft, die dann irgendwie dann eben die Wunde kühlt. Vielleicht, aber ich glaube, das Entscheidende ist wirklich der Punkt, es ist Nähe, es ist Zuwendung. Man nimmt den Schmerz ernst, sowohl den seelischen als auch den körperlichen. Und dann am besten nochmal in den Arm nehmen und dann erfährt das Kind echte Zuwendung. Was sind die Folgen von fehlendem Trost? Die Folgen von fehlendem Trost, wenn ein Kind alles mit sich alleine ausmachen muss, dann lernt es eigentlich, schwere Erlebnisse in sich reinzufressen. Nicht zu teilen. Zu merken, okay, vielleicht hilft mir ja doch niemand. Ich habe mal so eine kleine Liste zusammengestellt, auch von inneren Festlegungen, die dann eben so ein Kind treffen kann. Mir hilft doch niemand. Hört mal in euch so ein bisschen rein, ob da bestimmte Sachen sind, bestimmte dieser Sätze, die bei euch irgendwie so eine Resonanz geben. Weil ihr vielleicht aus eurer Jugend, in eurer Kindheit diesen Trost nicht erfahren habt. Mir hilft doch niemand. Ich bin auf mich selbst angewiesen. Ich bin mit meinem Schmerz allein. Gefühle sind gefährlich. Es ist besser, keine Gefühle zu haben. Das sind oft so innere Festlegungen, die man in der Kindheit trifft. Dinge, wo einfach der Schmerz dann so groß war und der Schmerz ungetröstet ist, dass man solche Festlegungen für sich trifft. Bei Erwachsenen ist das ähnlich. Auch da kann es wirklich zu großem Schmerz kommen und das sind dann Auswirkungen, die eigentlich in diesem zweiten Teil der Liste eher stehen. Wenn wir diese Dinge, Erfahrungen haben, dann haben wir als Erwachsene oft harte, verschlossene Herzen, ohne Zugang zu unseren Gefühlen, weil wir diesen Trost nicht erlebt haben. Oder wir fliehen in Ersatzhandlungen. Extensiver Sport. ich schaue, dass ich einfach irgendwie mir es da einfach komplett gebe und dann merke ich, also überhaupt alles, was irgendwie so richtig in eine übertriebene Richtung geht, kann eine Ersatzhandlung sein, um einfach den Trost, also den Schmerz nicht zu spüren. Es können Süchte sein, Alkohol, was auch immer. Alle Süchte haben was damit zu tun, einen Schmerz zu betäuben, ganz oft. Das kann sein Pornografie. Alles solche Sachen können eine Wurzel haben in der fehlenden Trost, der fehlenden Trauerbewältigung. Psychosomatische Symptome, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, das sind so die Klassiker, aber es kann ganz viele Auswirkungen haben. Und wenn da eben auch Gottes Heilung nicht reinkommt, kann das eben auch führen zu Depressionen, zu Bitterkeit und Zorn oder auch zu Rachegedanken, weil man das Gefühl hat, ich möchte jetzt eben, ja, ich bestehe auf meiner Wiedergutmachung. Ich möchte einfach das in Heimzahlen, dass mir das gefehlt hat. Ich möchte noch einmal eingehen auf diesen Aspekt, auf diese zwei Dimensionen. Trost von Gott und Trost von den Menschen. Die Stelle, die ich eben euch vorgestellt habe aus 2. Korinther, hat schon gezeigt, dass es diese zwei Richtungen gibt. Einmal Trost von Gott und Trost von Menschen. Und dabei gilt eben gerade bei den Menschen der Grundsatz, wir wurden in Beziehungen verletzt und wir werden auch in Beziehungen geheilt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr merkt, okay, es gibt diese Beziehungen, in denen ihr verletzt worden seid, und andere Freundschaften, gute Beziehungen, die heilsam sind. In diesen Beziehungen erlebt ihr auch Heilung. Und nochmal ganz bewusst, wenn man das eben und auch gerade mit Christen auch unterwegs ist, wo das genau ein Grundsatz ist. Wir sind füreinander da, wir haben diese Freundschaft und wir gehen eben auch dahin, wo es weh tut und sprechen auch tief über Dinge, die schwierig sind. Ich habe da noch ein Bild zu, also dieser Trost, der von Gott zu den trauenden Personen fließt und der von den Menschen zu den trauenden Personen fließt. Ich soll nicht sagen, dass es meine Frau gemalt hat, also tue ich das auch nicht. Meine Strichmännchen, also die sahen sowas von daneben aus, also von daher. Also Trost von Gott und Trost von den Menschen. Und ich möchte mir diese beiden Dimensionen einmal anschauen bei dem größten biblischen Helden im Alten Testament. Wer ist das? David. Also, König David, wie hat er das gelebt? Und wie hat er das erlebt? Und zwar geht es da um die Zeit, wo es David am schlechtesten ging. Wo er zwar schon seine Verheißung hatte, dass er König von Israel werden wird, aber wo er im Grunde am Abgrund stand. Wo alle Probleme riesengroß waren. Er lebte ein Leben von Verfolgung, von Flucht. Er lebte teilweise in der Wüste, er lebte teilweise in einer Höhle. Er war von Saul verfolgt, Freunde haben ihn verraten. Es gab ganz viele Situationen, wo das Leben für David extrem schwierig war. Und dort erlebt er Trost. Und zwar von diesen beiden Dimensionen, einmal von Gott und einmal auch von seinem Freund Jonathan. Genau, es war eine Zeit, die alles andere als leicht war und sicherlich vielleicht die schwierigste Zeit, die er erlebt ist in dem Moment. Da ist er auf einem auf einem Feldzug gewesen und er kommt zurück. Und was ist in der Zwischenzeit passiert? Seine Feinde haben sich angeschaut, okay, David ist nicht da, also überfallen wir die Stadt, wo David wohnte. Die Stadt ist niedergebrannt worden, geplündert worden, Frauen und Kinder sind entführt worden, im Grunde ist nichts mehr da. Und das ist die Situation, die ich mit euch lesen will. Im 1. Samuel, Kapitel 30, die Verse 3 bis 6. Als nun David samt seinen Männern zur Stadt kam, siehe, da war sie mit Feuer verbrannt und ihre Frauen, ihre Söhne und Töchter waren gefangen weggeführt worden. Das ist Davids Frauen und Kinder und die Frauen und Kinder seiner Leute, seines Heeres. Da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das ist wirklich die Trauer, die hier zum Ausdruck kommt, die Hilflosigkeit. Auch die beiden Frauen Davids, Achinoam und die Jezreelitin und Abigail, die Frau Nabals des Karmelitas, waren gefangen weggeführt worden. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen. Gut, brauchen Sündenbock, also steinigen wir David. Ja, wenn ihr euch vorstellt, der Leiter hat es verbockt, also kriegt er hier jetzt den Ärger ab. Und David ist also in der richtigen Not. Er ist in der Not, zum einen, weil eben dieses Schreckliche passiert ist und auch, weil das Volk ihm bedrängt und ihn steinigen will. Weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Boah, stellt euch vor, was das heißt. In dem Moment kommt er im Grunde in seiner äußersten Not, kommt er in die Beziehung mit Gott. Und ich glaube, das Erste, was passiert ist, dass Gott ihn tröstet. Wenn er Vers 4 anschaut, David und das Volk, die weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Das Erste, was passiert in der Situation, David braucht erstmal Trost. Gott begegnet ihm in seiner Trauer. Gott begegnet ihm in seiner Not. Und dann empfängt David im zweiten Schritt neue Kraft von Gott. Dann ist der Weg wieder frei, jetzt zu sagen, ich habe mein Herz, ich bin hier bereit, ich habe es geöffnet. Und dann kommt die Stärke und der Mut, dann wieder aktiv zu werden. Und wenn ihr weiterlest, dann ab Vers 7, das dann loszuziehen und zu sagen, ich hole jetzt die Frauen und die Kinder zurück. Und David ist genau das, es gelingt genau das, dass er dann hingeht und die Entführer quasi besiegt und alle, die da entführt worden sind, heile und gesund zurückbringt. Aber erstmal geht er in die Situation und er lässt sich von Gott stärken. Und dieses Stärken, glaube ich, hier ist in erster Linie erstmal Trost zu empfangen, neue Kraft zu empfangen, die Not Gott zu klagen, wirklich in diese Tiefe hineinzugehen. In einer früheren Situation, in Kapitel 23, da empfängt David Kraft und Trost von seinem Freund Jonathan. Er ist zum endgültigen Bruch mit Saul gekommen, Saul verfolgt ihn und David muss mit seinen Anhängern in die Wüste fliehen. Und Saul sucht nach ihm, weil er ihn töten will. Und das ist in Kapitel 23, die Verse 15 bis 18. Als nun David erfuhr, dass Saul ausgezogen war, um ihn nach dem Leben zu trachten, und David befand sich gerade in der Wüste Sib in Oresha, da machte sich Jonathan, Sauls Sohn, auf und ging hin zu David nach Oresha und stärkte dessen Hand in Gott. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden, sondern du wirst König werden über Israel und ich werde der Nächste nach dir sein. Auch mein Vater Saul weiß dies wohl. Und sie machten beide einen Bund miteinander vor dem Herrn und David blieb in Oresha, Jonathan aber ging wieder heim. Hier ist das gleiche Wort verwendet, er stärkte dessen Hand in Gott. Wir hatten eben das Wort, David stärkte sich im Herrn. Hier haben wir das Gleiche, eben Jonathan stärkte dessen Hand im Herrn. Das heißt, er tröstet ihn. Und was macht Jonathan hier? Er erinnert ihn an seine Berufung, an das Versprechen, was Gott ihm gegeben hat. Du wirst König sein. Saul wird dich nicht finden. Fürchte dich nicht. Und ich werde quasi der zweite Mann sein. Jonathan wäre ja eigentlich der Königssohn gewesen, also der Nachfolger. Aber Jonathan sagt, ich ordne mich dir unter. Du hast den Ruf, du bist der König. Und ich werde dir treu dienen. Und dann bestätigen sie den Bund in Vers 18, den sie vorher eben bereits im Kapitel 18 des 1. Samuels geschlossen hatten. Also selbst in dieser schwierigen Situation bestätigt Jonathan den Bund, den er mit David geschlossen hat, als David eben noch nicht in Ungnade gefallen war. Also er steht ihm bei, auch in den schwierigen Zeiten. Also Trost wird uns nicht nur von Gott direkt zugesprochen, sondern auch in diesen tiefen Beziehungen, in diesen Freundschaften, die wir haben können. Und ich glaube, dass jeder von uns, so ein Jonathan, gut brauchen kann. Und dass es wichtig ist, jemanden zu haben, der Mut, der Trost, der Ermutigung in dein Leben sprechen kann. Der vielleicht auch Korrektur in dein Leben sprechen darf. Der eben eine Herzensnähe zu dir hat. Der dich unterstützt und der da ist. Und das ist, glaube ich, der Fehler hier ganz zum Schluss in dem Vers 18. Dass Jonathan, obwohl er das erkannt hat, dann wieder gegangen ist und wieder zu seinem Vater Saul gegangen ist. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum dieses nicht passiert, warum das nicht in Erfüllung kommt, weil Jonathan eben zum Schluss bei seinem Vater bleibt und dann ums Leben kommt. Und man sieht, dass Jonathan hinterher fehlt in der Königsherrschaft von David. Ich glaube, dass David viele seiner Fehler nicht gemacht hätte, wenn er diesen Freund an seiner Seite gehabt hätte. Und das Gegenteil, also der auf Augenhöhe quasi mit ihm kommunizieren konnte, der wirklich ein Freund nach seinem Herzen gewesen ist. Und das Gegenteil sieht man später dann an Joab. Joab ist derjenige, der im Grunde dann eben das nicht lebt, der im Grunde unter David steht und im Grunde nicht den Mut hat und nicht die Kraft hat zu sagen, das ist jetzt gerade falsch, was du machst, sondern eher selbst integrante Pläne schmiedet. Aber das wäre ein anderes Thema. Wenn ich jetzt weiterschaue, was verhindert denn, dass wir Gottes Trost in unserem Leben erleben? Das ist das Bild von eben, aber jetzt ist hier eine Mauer, die gebaut worden ist. Tobi hatte das Bild von den Steinen, die den Brunnen zuschütteten, den Abraham gegraben hat. Und das war für mich sehr passend, das war hat mich sehr angesprochen in Bezug auf diese Frage. Warum fällt es uns oft so schwer, den Trost Gottes zu empfangen? Was ist das, was den Trost verhindert? Den Trost von Gott, den Trost von anderen Menschen? Was sind die Steine eigentlich? Und welche Steine sind die Steine, die für dich wichtig sind, die du vielleicht ausräumen musst, die du in diese Beziehung mit Gott bringen solltest? Wir werden am Anschluss dieser Predigt werden wir eine Segnungszeit haben, auch nochmal eine Zeit des Lobpreises. Wenn ich diese 5 Punkte jetzt gleich vorstelle, hört einfach mal auf euer Herz. Was sagt Gott zu euch? Was ist der Punkt, der für euch wichtig ist? Wo will er Gott mit euch eben in so einen Prozess hineingehen, wo er Dinge ausräumen will? Und ich glaube, manchmal gibt es Dinge, die wird Gott in einem Moment ausräumen, der Erkenntnis. Aber ich glaube, es gibt auch Dinge, wo man in einen Prozess hineingehen muss, wo einfach der Schmerz, der da ist, einfach langfristig eben diesen Trost braucht und diesen, wo Gott dich heilen will. Und da kann es eben auch sinnvoll sein, gegebenenfalls auch nochmal genauer hinzusehen, seelsorgerliche Begleitung in Anspruch zu nehmen und dann eben zu schauen, was Gott vorhat. Wenn ich jetzt auf diese 5 Steine zu sprechen komme und ich habe versucht, die zu definieren, was Gott mir offenbart hat. Ich glaube, der erste Stein, gerade da unten, ganz unten, der diesen Trost von den Menschen verhindert, ist ein Stein des Stolzes und ein Geist der Unabhängigkeit. Das können oft diese Sprüche sein, die wir eben schon an der Folie hatten. Diese Sprüche wie, ich schaffe es allein. Ich brauche niemanden. Du kannst dich auf niemanden verlassen. Oder ich kann mich auf niemanden verlassen. Das sind oft Sprüche, die aus der Kindheit kommen, gerade wenn deine Eltern hart gewesen sind, gerade wenn sie auch harte Herzen hatten, gerade wenn sie dich nicht trösten konnten und nochmal verstärkt dann, wenn sie selbst Täter gewesen sind, wenn sie diejenigen waren, die dich verletzt haben, die dir eben nicht das gegeben haben, was du eigentlich bräuchtest. Oder wenn das Familienmotto entsprechend war. Wir als Familie, aber der Rest, die Welt ist böse. Wenn das so eine Art Festungsmauer war, dann ist das der erste Stein. Ein Geist der Unabhängigkeit, ein Geist des Stolzes. Und das Problem ist, dass wir solche Festlegungen automatisch auch auf Gott übertragen. Es funktioniert nicht zu sagen, ich lasse andere Menschen raus, ich lasse andere Menschen nicht an mein Herz, sondern die Mauern, die du anderen Menschen gegenüber baust, die baust du auch automatisch Gott gegenüber. Es funktioniert nicht, das eine von dem anderen zu trennen. Das zweite ist auch nochmal diese inneren Festlegungen. Da geht es aber mehr um das nach innen Gerichtete. Das eine ist so quasi die Schutzmauer nach außen, aber auch nach innen kann man Schutzmauern aufbauen. Und dann geht es eben oft in so eine Richtung von Depression, von Niedergeschlagenheit, von fehlendem Selbstwert. Das ist so der zweite Punkt. Es sind schon eng verknüpft mit dem ersten Stein, aber drücken sich ein bisschen anders aus. Sie können zum Beispiel lauten, ich bin mit meinem Schmerz allein. Mich und meine Bedürfnisse sieht doch niemand. Gefühle sind gefährlich. Es ist besser, keine zu haben oder keine zu spüren. Auch das baut eine Mauer und verhindert, dass Menschen zu dir kommen können, dass Gott zu dir kommen kann. Oder auch diese Minderwert. Ich bin es nicht wert. Was bin ich denn schon? Bin ich es wert, von Gott getröstet zu werden? Wenn man das jetzt theologisch sagt, würde man erstmal sagen, ja, wenn man jetzt die Sünde mit reinnimmt, aber trotzdem hat Gott zu uns gesagt, er ist ein Gott der Barmherzigkeit, er ist ein Gott des Trostes, wenn ihr euch erinnert an den 1. Korinther eben. Du bist es wert, von Gott getröstet zu werden. Und alles andere sind Lügen des Feindes. Du bist es wert, Gottes Trost zu empfangen. Der dritte Stein, den habe ich übernommen von John Eldridge. Er nennt das Ungrieved Griefs. Das ist der unbetrauerte Kummer, der unbetrauerte Schmerz. Das handelt sich dabei um verdrängte Schmerzen, um Dinge, die wir noch nicht verarbeitet haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so im Leben, wenn wir durchs Leben gehen, dann sammelt sich so ein Schmerz nach dem anderen und irgendwann, oh, das wird immer mehr und immer mehr. Und aber irgendwie muss man ja auch weitermachen. Und es gibt Dinge, die hat Gott bearbeitet, andere Dinge, da haben wir nicht die Muße gehabt, stehen zu bleiben, ein Stück weit auch funktionieren in manchen Lebenssituationen. Kinder sind klein und so weiter. Also muss weitermachen. Und ich glaube, es ist wichtig, sich dieses unbetrauerten Schmerz, unbetrauerten Kummer anzuschauen. Vielleicht auch Ereignisse, von denen wir gar nicht wussten, wie wichtig sie damals gewesen sind. Was für einen Schmerz sie ausgelöst haben. Was heißt es, wenn jemand früh seine Eltern verloren hat? Ist uns das klar? Ist mir das vielleicht klar? Ich habe es nie anders gekannt. Aber trotzdem kommt irgendwann der Punkt, wo es wichtig ist, diesen Schmerz sich anzuschauen und da nochmal hinzugehen und von Gott auch Heilung zu empfangen. Eldridge gibt erstmal ein sehr profanes Beispiel dafür. Er spricht über seine 5 Hunde, die er im Laufe seines Lebens gehabt hat. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann das total nachvollziehen. Die ersten, vor allem der erste und der zweite, das waren wirklich Sachen, wo er sagte, boah, das war so gut, das war so, ich war so traurig, als ich den Hund verloren habe. Und als er dann sagte, jetzt der Wechsel vom 4. auf den 5., er hat gemerkt, die Hunde hatten immer weniger von seinem Herzen. Weil irgendwann der Punkt kam, wo einfach der Schmerz groß war. Und diese Trauer an eben da war. Und das ist ein sehr profanes Beispiel. Es geht hier im Endeffekt erstmal nur um ein Haustier. Aber wenn es heißt, ein früher Tod eines Elternteils, eines Freundes, eine Krebsdiagnose, eine Krankheit, die verhindert, dass du bestimmte Sachen machen kannst, die du gerne machen würdest. Eine Fehlgeburt. Eine enttäuschte Beziehung. Verlust eines Arbeitsplatzes. Einer Gemeinde. Die Aufgabe eines Herzenswunsches. Wirklich zu sagen, boah, diesen Herzenswunsch, den ich eigentlich hatte, den muss ich begraben. Das werde ich in diesem Leben nicht mehr erleben. Ich glaube, das sind diese unbetrauerten Trauersachen, die einfach wichtig sind, auch da Trost von Gott zu erleben und die sich auch anzuschauen. Die Akzeptanz der eigenen Grenzen und Schwächen. Ich hatte Samstagmorgen jetzt, so nach dem Aufwachen, hatte ich so eine Situation, das war wirklich ein heiliger Moment mit Gott. Als ich aufwachte, da hat Gott mir auch diese persönlichen Dinge gezeigt, wo ich Trauer habe, unverarbeitete oder es waren jetzt keine schlimmen Sachen und es war auch, aber es kam einfach so, dieser Schmerz kam ein Stück weit hoch und ich habe gemerkt, wie Gott einfach da war und den Trost gegeben hat. Da war so der Moment, okay, der Urlaub ist zu Ende, Ferien sind vorbei, der Stress geht wieder los, ist viel zu tun, ab morgen geht die Schule wieder weiter. Hab auch getrauert über meine begrenzte Belastbarkeit in dem Moment, wo ich so dachte, oh, wenn ich doch voll durchpowern könnte, wenn das doch möglich wäre. Ich habe ein Stück weit getrauert über das Altern. Ich habe Herausforderungen mit den Kindern einfach nochmal wahrgenommen und gedacht, okay, es wäre gut, manches könnte einfacher sein. Es waren so viele so Kleinigkeiten, wo ich aber gemerkt habe, da war Gott einfach drin. Und in dem Betrauern dieser Dinge ist einfach auch eine Dankbarkeit gekommen. Das war wirklich so dieser Wechsel, wie wir oft auch in den Klagepsalmen haben. Da, wo der Schmerz erst war, da kam dann hinterher die Dankbarkeit. Mit Gottes Trost kam die Dankbarkeit zu sagen, wow, cool, dass ich so einen schönen Urlaub hatte. Was ist das für ein Privileg, dass wir das machen konnten. Toll, zwei gesunde Kinder zu haben. Wie herrlich ist das? Und die eigenen Grenzen, die eigenen Schwächen, die eigene Belastbarkeit eben auch zu akzeptieren und zu sagen, ja, aber das führt mich auch in die Abhängigkeit von Gott. In dem Punkt dann eben, was meine Kraft angeht. Es ging nicht um Selbstmitleid, es ging um einen heiligen Moment mit Gott. Und das war einfach dieser Wandel von der Trauer zur Dankbarkeit. Der vierte Stein, Thema Unvergebenheit. Das ist ein ganz wichtiger, ich könnte eine ganze Predigt über das Thema Vergebung halten und ist vielleicht auch ein wichtiges Thema. Unvergebenheit kann ein wichtiger Grund sein, warum du keinen Trost empfangen kannst. Wenn du an der Unvergebenheit festhältst, an dem Schmerz, dann und du nicht die Rache aufgeben willst, das Recht auf Wiedergutmachung. Jetzt mal angenommen, Tobi hätte mich verletzt. Und ich bin ihm ganz schön sauer. Ich trage ihm etwas nach. Also, mal gucken, ob das funktioniert. Okay, es ist ganz schön schwer, die ganzen Rachegedanken im Gleichgewicht zu halten, dass ihr nichts umkippt und so. Okay, ja, Tobi, komm jetzt. Gott. Ja. Ganz schön schwerer, als ich dachte, ehrlich gesagt. Ich habe das im Urlaub im Subboard gemacht, das ging einfacher. Also ich gehe mal zu Gott hier und okay, Gott, ich brauche deinen Trost. Okay, ja, aber wie mache ich das denn jetzt? In der einen Hand das Mikro, in der anderen Hand den Tisch. Ist ein bisschen schwierig. Okay, komm Gott, komm, tröste mich. Ja, okay. Warte, ich will das aber nicht abstellen. Das ist mein Recht auf Rache und Wiedergutmachung. Ja, okay. Was jetzt? Also entweder, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe das ab an Gott. So, dann habe ich den Rücken wieder frei. Oder ich bleibe irgendwie auch daran gefangen. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht auch andersrum geht. Es ist wichtig, ich will da jetzt kein Gesetz rausmachen. Ich glaube, dass es manchmal auch andersrum ist. Dass Gott manchmal auch erst den Trost schickt, damit wir dann vergeben können. Also guckt sehr genau, es kommt sehr genau auf eure Geschichte, auf euer Beispiel an. Manchmal ist der Trost wichtiger und dann kommt die Vergebung. Und Trost und Vergebung sind zwei unterschiedliche Prozesse. Auch Heilung ist ein unterschiedlicher Prozess zur Vergebung. Aber manchmal kann es eben ein Punkt sein, dass, jetzt sind meine ganzen Zettel durcheinander, dass es eben dieser Punkt ist, Unvergebenheit, die das Ganze verhindert. Dass zwischen dir und dem Trost Gottes stehen kann. Für manche kann das der entscheidende Punkt sein, wirklich nochmal in diesen Vergebungsprozess zu gehen. Prüft das für euch, wo ihr da steht. Und der fünfte Stein ist dann der Stein von Bitterkeit, Zorn und Groll, der sich im Grunde durch alle diese anderen Punkte so ein Stück weit zusammensetzt. Die haben alle ihren Einfluss darauf. Und wenn man ungetröstet ist über eine verletzte Situation, dann können die ganzen alten Gefühle wieder aufbrechen. Es ist wie so eine Wunde, wo man dann so nochmal so ein Pflaster abzieht und es schmerzt wieder. Die Wunde ist immer noch da. Und das kann eben dazu führen, zu all den Punkten, die ich eben aufgeführt habe. Das harte, verschossene Herz ohne Zugang zu den Gefühlen, diese Flucht- und Ersatzhandlungen, Depression, Bitterkeit, Zorn, Rachegedanken. Das ist eben das, was dann ein hartes Herz ausmacht. Bitterkeit, Zorn und Groll. Und das ist eben auch das, was verhindern kann, in ein Leben in die Fülle zu kommen. Ich würde jetzt gleich, genau, Lobpreisteam kann schon gerne nach vorne kommen. Ich würde diese fünf Punkte noch einmal hier zusammenfassen. Die Hindernisse, Trost zu empfangen, Stolz und dein Geist der Unabhängigkeit, dann diese inneren Festlegungen über Gefühle und Einsamkeit, ich bin alleine, ich schaffe es alleine nicht, die eher so nach innen gerichtet sind, die Punkte, dann die ungrieved griefs, die unbetrauerte Trauer, Unvergebenheit und dann eben dieses harte Herz aus Bitterkeit, Zorn und Groll. Und ich möchte dich einfach einladen. Wo hast du gemerkt, dass Gott dich heute persönlich angesprochen hat? Wo hat Trost in deinem Leben gefehlt? Was sind vielleicht diese Steine, die du heute zu Gott bringen willst? Welche konkreten Situationen oder Gefühle hat Gott dir vor Augen gestellt? Wir wollen jetzt gerne in eine Zeit gehen, wo wir einfach auch nochmal Gott loben, wo wir Gott preisen, aber auch in so eine Segnungszeit, wo du einfach auch nochmal kommen kannst, für dich beten lassen kannst. Und in diesen Prozess hineinstarten kannst, den Gott eben hat, um dir diese Schmerzen auch zu nehmen, wo Trost hineinkommen will, wo er dich tröstet, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Das sich gemeinsam mit Jesus anzuschauen. Ich möchte einfach noch beten. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott des Trostes bist. Ich danke dir, dass Trost auf deinem Herzen ist, dass du weißt um unsere Gefühle, dass du weißt um unsere Brüche, dass du weißt um unsere Nöte, dass du weißt um unsere Bedrängnis. Und ich danke dir, dass du harte Herzen weich machen willst. Ein neues Herz will ich ihnen geben. Ich will das steinerne Herz aus ihrem Herzen herausnehmen und ich will ihnen ein fleischendes Herz geben. Das ist deine Verheißung. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht, der jeden Einzelnen von uns sieht in den Problemen, in den Brüchen, in den Hindernissen. Danke, dass du mit deiner Heilung da hineinkommen willst. Danke, Jesus. Und ich würde gleich das Segnungsteam einfach oder diejenigen, die angesprochen worden sind, nach vorne bitten, einfach in dieser Zeit nochmal Gebet zu empfangen und diesen Trost bei Gott abgeben, die Trauer bei Gott abgeben zu können, um Trost zu empfangen.